freue mich wirklich, vom Herzen da zu sein. Gerade sind einige Dienste, die ich außerhalb tun darf und bin unterwegs, war übers Wochenende im Osten Deutschlands und jetzt ich freue mich darüber, dass ich sagen kann, hier bin ich am liebsten und hier lehre ich am liebsten und ich freue mich auf die Bibelstunden, ich freue mich auf die Predigten und freue mich, wenn ich die Gelegenheit habe, das auch woanders zu tun. Aber ich, doch fühle ich hier mich am wohlsten. Von daher freue ich mich, mit euch jetzt auch weitermachen zu dürfen und bitte euch, den Petrusbrief aufzuschlagen. Lange Zeit haben wir das nicht getan, waren in verschiedenen anderen Bibelstellen unterwegs, obwohl wir unser Studium im Petrusbrief hatten. Wir untersuchen, wir studieren, wir denken über die Verse 7 bis 10 in Kapitel 4 im ersten Petrusbrief nach, haben den Vers 7 durchgearbeitet und sind jetzt gerade dabei, uns die Verse 8 bis 10 anzuschauen, da uns durchzuarbeiten. Ich lese uns das nochmal und rufe das uns ins Gedächtnis. 1. Petrus, Kapitel 4, ab Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wenn jeder eine Gnadengabe empfangen hat, oder wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so diene er als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, wir gucken uns diese Verse miteinander an. Vor allem ging es in Vers 7, was das Ende aller Dinge betrifft. Und in diesen Verse 8 bis 10 geht es nicht nur um das Ende aller Dinge, sondern was steht vor allen Dingen? Worauf müssen sich die Christen konzentrieren? Was ist die Priorität? Was ist die Priorität vor allen Dingen? Ich habe es für mich versucht, immer wieder zusammenzufassen und für mich einen logischen Aufbau zu finden, damit man diese Wahrheiten heben kann. Ich habe es für mich in drei Dinge formuliert oder in drei Dinge zusammengefasst. Das erste ist, es geht um eine anhaltende Liebe und hier geht es um eine liebende Gemeinschaft. Oder ich will es heute so zusammenfassen, damit es nicht zu lang wird und kompakt wird. Petrus, nachdem er aufgezeigt hat, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben und was bedeutet, das Zeugnis in dieser Welt zu sein. Und wie sich dieses Zeugnis offenbart vor Obrigkeit, Sklaven, Herren, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Familie, Ehe, all diese Dinge. So legt er jetzt den Schwerpunkt auf die Gemeinde. Also in Anbetracht, dass Jesus bald wiederkommt, was muss unsere Haltung für unsere Gemeinschaft haben? Und er sagt drei Dinge. Das erste ist, wir brauchen eine liebende Gemeinschaft. Das zweite, wir brauchen eine nicht murrende Gemeinschaft. Und wir brauchen eine dienende Gemeinschaft letztendlich. Und ich denke, das sind die drei Dinge, auf die Petrus hier anspricht und die er für wichtig hält. Also es braucht eine liebende Gemeinschaft, die sich dadurch charakterisiert, dass sie eine anhaltende liebende Gemeinschaft ist. Das heißt, hier geht es um eine anhaltende Liebe. Keine impulsive, keine kurzzeitige, kurzlebige Liebe, wo es einfach geht, es auch einfach zu lieben, sondern wenn es wirklich darauf ankommt. Eine anhaltende Liebe, darüber werden wir heute nochmal nachdenken. Und wenn wir das getan haben, gehen wir weiter, vielleicht sogar heute noch, ich weiß es noch nicht. Und dann werden wir sehen, wie sich diese Liebe zeigt. Und diese zeigt sich in einer Gastfreundschaft. Und zwar in einer nicht murrenden Gastfreundschaft. Was das bedeutet, wollen wir auch uns kurz daran erinnern. Und dann führt es uns zum nächsten Abschnitt und wir werden anschauen, was die Gemeinschaft noch fördert. Und das ist dann die dienende Gemeinschaft. Also, dass wir einander dienen mit den Gnadengaben, die Gott uns gibt. Und wie wir mit diesen Gnadengaben dienen sollen. Wenn wir das uns angeschaut haben, dann werden wir uns anschauen, was ist die ganze Absicht dahinter? Um was geht es eigentlich? Und in allem geht es nicht in erster Linie um uns. In allem geht es in erster Linie, dass wir vor allen Dingen Gott verherrlichen und ihm die Ehre geben. So, das sind die Verse, Kapitel 4, Verse 7 bis 10. Kurze Erinnerung wieder, wo wir sind und wir steigen wieder hinein. Petrus sagt, dass vor allen Dingen wir eine anhaltende Liebe zueinander haben und stellt diese anhaltende Liebe vor alle Dinge. Das heißt, und ich habe es schon in der letzten Bibelstunde kurz gesagt, er stellt sogar das übers Gebet. Vorher sprach er im Angesicht des Kommen des Endes, sollten wir beten. Und jetzt sagt er, aber davor müssen wir was tun. Wir sollten uns aneinander anhaltend lieben. Warum? Dass er höher stellt, sogar als Gebet. Nicht, dass das Gebet unwichtig ist, weil diese anhaltende Liebe letztendlich die Grundlage sogar für das Gebet ist. Wenn wir untereinander nicht klarkommen und wenn wir diese Dinge nicht haben, die Schrift hier uns, die Schrift uns lehrt, dann wird das auch Auswirkungen auf unser Gebetsleben haben und auf das, was wir nämlich vom Herrn dann auch empfangen. Nur als Erinnerung, geht mal mit mir in Petrusbrief, 1. Petrus, Kapitel 3. In dem Zusammenhang haben wir über die Ehe nachgedacht und die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes und wie wir da ein heiliges Priestertum leben können, unter schwierigen Umständen, wenn es nicht einfach ist. Und dann sagt er aber etwas zu den Männern in Vers 7, an das möchte ich euch kurz erinnern. Ihr Männer, ebenso wohnt bei ihnen, das heißt bei euren Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das heißt, die Beziehung untereinander, in dem Fall der Umgang der Männer mit ihren Frauen, wenn dieser Umgang nicht mit Einsicht ist und wenn dieser Umgang eben sie lieblos ist, denn dann sagt Petrus, dann werden die Gebete verhindert. So, die anhaltende Liebe untereinander ist die Voraussetzung, dass unsere Gebete für Gott nicht verhindert werden. Und ich denke, dass es, wenn man überlegt, dass ein wesentlicher Schlüssel zum erhörenden Gebet darin liegt, dass wir uns untereinander lieben, dann haben wir wirklich ein Geheimnis in unserer Hand. Wir haben etwas Wunderbares in unserer Hand, das eine Voraussetzung schaffen kann, dass Gott unser Gebet erhört. Und wahrscheinlich wie kaum was anderes ist es am schwersten, einander zu lieben. Und so sind wir am schnellsten, uns die Ohren Gottes zu verschließen, in dem, wie wir miteinander umgehen. Also Petrus spricht das an und sagt, vor allen Dingen sollen wir eine anhaltende Liebe untereinander haben. Der zweite Grund, warum wir sie brauchen, ist, weil sie, wie gesagt, ein Kennzeichen des Christen ist. Also Liebe untereinander und die Liebe als selbst, die Liebe selbst, ist in vieler Weise einfach ein Kennzeichen. An der Liebe erkennt man, in der Art der Liebe erkennt man. Und Gott erwies seine Liebe zu uns darin, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. So, diese Art der Liebe, dass Gott uns in unseren Sünden ertragen hat und dann für unsere Sünden gestorben ist, das ist ein Liebesbeweis. Wer weiß noch, wo das steht? Wir haben Bibelstunde, kann man sich daran erinnern. Ich verrate euch mal im Römerbrief. Es steht im Römerbrief, Kapitel 5. Ich schlage mal es mit mir auf. Römer Kapitel 5, Vers muss ich selbst kurz schauen, ich weiß Kapitel 5 links unten bei mir und das muss ich gleich finden und dann sage ich es euch, in welchem Vers das steht. 5, Vers 9, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt auch durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn von dem Zorn gerettet werden. Also der Liebesbeweis ist, dass Gott Sünder liebt. So, das ist ein Beweis, wenn Petrus spricht und sagt, dass wir einander lieben sollen, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, dann ist das ein Liebesbeweis. Wenn man Menschen trotz Sünde liebt, das ist ein Liebesbeweis, dazu gleich noch einmal mehr. Aber wir haben in der letzten Bibelstunde einige Verse uns angeschaut, Johannesevangelium, Matthäus, Römer und vor allem auch 1. Johannesbrief kurz drüber geflogen, dass die Liebe zueinander, die Liebe unter den Geschwistern, eben das Johannes sagt, daran erkennt man. Also wir halten das fest und dabei belasse ich das für heute, dass die Eine anhaltende Liebe untereinander, und ich sage bewusst eine anhaltende Liebe untereinander, die fähig ist, Sünden zuzudecken, ein Kennzeichen dessen ist, ein Kennzeichen der Kinder, der wahren Kinder Gottes ist. Aus dem Grund allein, dass ein normales Kind, ein Nicht-Kind Gottes, nicht in der Lage ist, so zu lieben. Denn die Liebe Gottes muss in unsere Herzen ausgegossen werden. Wir können Sünde nicht so lieben, wenn Gott uns nicht seine Liebe schenkt. Denn es fällt schwer, den Menschen, den anderen trotz Sünde zu lieben. Sehr schwer. Und das ist nur möglich mit dieser Liebe Christi. Und ein paar Verse vorher hat Paulus im Römer Kapitel 5 gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Und dann sagt er, darin hat Gott die Liebe erwiesen. Von daher ist das das erste oder der zweite Punkt, es ist ein Erkennungszeichen der Liebe Gottes oder der Kinder Gottes. Warum noch? Weil es im Gegensatz zu der Lieblosigkeit dieser Welt steht. Im Anbetracht vom Petrusbrief versuche ich immer wieder, euch den Kontext vor Augen zu führen. Diese Welt ist lieblos, egoistisch, egozentrisch, dreht sich um sich selbst. Und die Liebe und sogar eine Liebe trotz Sünde steht im Gegensatz zu dem, wie die Welt tickt, wie die Welt denkt, wie die Welt liebt, wie die Welt lebt. Solange die Welt etwas davon hat, solange der Mensch was davon hat, wenn es was für ihn gut tut, wenn es ihm gefällt, wenn es er schön findet, wenn er etwas davon bekommt, dann liebt er es. Sobald diese Dinge nicht da sind, ist es sehr schwer zu lieben, wenn man nichts davon hat, wenn man davon nicht profitiert, wenn man es nicht mehr gut findet, wenn man es nicht mehr schön findet, es trotzdem zu lieben. Und dann haben mir schon manche gesagt, wie soll das gehen? Funktioniert nicht. Wo ist der Anreiz? Wo ist der Antrieb? Wo ist die Quelle für diese Liebe? Wie geht das? Und von daher, die Welt kann so nicht lieben. Es geht nicht. Ihr fehlt nämlich die Quelle dafür. Etwas oder jemand zu lieben, trotz Sünde, das fehlt der natürlichen Veranlagung des Menschen. Wenn ihr mit mir kurz ins Matthäus-Evangelium noch geht, und damit schließe ich diesen Punkt als eine Einleitung. Matthäus Kapitel 24, das haben wir letztes Mal, hatte ich noch vor, mit euch anzuschauen, nicht mehr geschafft. Matthäus 24. In der Endzeitrede lehrt Jesus, und da waren wir wiederum, unser Kontext, was am Ende der Dinge passiert. Jesus sagt ja, was für Ereignisse stattfinden, sowohl politisch wie national, wie Umwälzungen in der Natur, Katastrophen, Kriege, all diese Dinge. Sind alles Kennzeichen, dass Jesus bald wiederkommt. Das sind Zeichen, sagt er, diese Dinge müssen vorher passieren und dann werde ich kommen. Und schaut mal, was er fast am Ende mit sagt, was noch sein muss. Ich lese euch ab Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. So, das ist mit so das Letzte, was er sagt vor dem Ausharren. Die Liebe der meisten, die wird erkalten. Das ist das Kennzeichen der Welt, bevor Jesus kommt. Die Liebe der meisten wird erkalten. Ich habe immer Angst, ein bisschen klischeehaft zu klingen. Und aber wenn ich mich umgucke, ist das die Gesellschaft, in der ich lebe. Ich habe, glaube ich, an dieser Stelle schon mal gesagt, man wundert sich, wenn jemand bereit ist zu helfen. Wir sind neulich gefahren und sind in einen Stau hineingekommen. Und es ging sehr lang gefühlt, ewig, aber sehr lang. Und dann ist eine Frau mit einem Kind liegen geblieben. Und die standen am Rand und die Autos so ganz lang vorbeigefahren. Und vor uns hält das Auto an und ich sehe so einen Arm raus und eine Frau nimmt eine Flasche und gibt's der Frau und dem Kind so zwei Wasserflaschen. Und dachte ich, wow, sowas gibt's heute noch. Und dann dachte ich bei mir selbst, guck mal, du bist überrascht über diese Geste. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass da jemand einfach so Wasser, das passend beim Aldi, wir kaufen können oder sonst irgendwas. Das ist einfach so, da steht jemand da und muss jetzt warten im Stau und dann denkt jemand, guck mal, die haben bestimmt Durst und geben Wasser. Dann dachte ich, das ist ein Liebesdienst auch, aber allein, dass wir darüber, also dass ich darüber mich gewundert habe und dachte, guck mal, es gibt noch solche Menschen. Das zeigt, dass, wie viele es nicht gibt. Dann hatte ich so ein Bifi in meiner Schublade und die war, lag schon sehr lange drin und ich habe so gerungen, soll ich es geben? Aber ich dachte, das ist mir wie Almosen, weil das Ding schon so aufgebläht. Und ich dachte, vielleicht ist es schlecht und dann denken sie, ich wollte mich vergiften. Aber ich wollte es auch gerne geben. Sag ich, soll ich es geben? Soll ich es nicht geben? Und so vorbei. War zu viel gelacht schon, gell, lieber Bruder? Entschuldigung. Die Welt ist absolut egoistisch. Zuerst komme immer ich. Und es geht um mich. Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstverherrlichung, das steht. Und die Liebe zu dem anderen ist nicht so die Priorität. Und unsere Gesellschaft, die Politiker, das, was die Welt mit uns macht, wir sehen das. Es ist keine neue Erkenntnis, oder? So, wir leben aber in dieser Welt und wir haben eine Aufgabe eines hohen priesterlichen Dienstes hier, eines Zeugnisseins in dieser Welt. Und das, was der Welt fehlt, das sollten wir zeigen. Das könnten wir zeigen. Und das ist diese Liebe, die Welt nicht kennt, die sogar bereit ist, Sünden zuzudecken. Sogar vielleicht mal ein Lachen. Schlagen wir wieder Petrus wieder zurück und wir gehen einen Schritt weiter. Beziehungsweise gucken uns das jetzt nochmal genau an. Also Petrusbrief wieder. Petrus sagt, also vor allen Dingen habt eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden zu. Die Begründung dieser anhaltenden Liebe ist, denn sie deckt eine Menge von Sünden zu. Zu einem ist das Wesen dieser Liebe, dass sie etwas zudeckt, zum anderen aber auch die Definition, das sagt eine Menge und nicht alle. Und darüber möchte ich mit euch noch heute ein bisschen nachdenken. Also was die Schrift, warum formuliert Petrus das so? Warum formuliert das so? Ich denke, das, was Petrus hat, ist nicht nur das, was er von Jesus gelernt, empfangen hat, sondern er kennt auch die Schrift ziemlich gut. Und eigentlich ist das ein Zitat aus Sprüche. Und wenn wir das lesen, Sprüche lesen wir gerade im Gottesdienst, wir haben diese Stelle schon mal gelesen. Wenn wir das hier lesen, dann begreifen wir oder bekommen wir eine Info aus den Sprüchen, die uns ein bisschen den Kontext mehr erleuchtet, warum Petrus das hier sagt. Geht mal mit mir in Sprüche. Also eine Hand bleibt im Petrusbrief. Und wir schlagen Sprüche auf, Sprüche Kapitel 10. Sprüche Kapitel 10. Also das Wesen dieser Liebe ist, dass sie eine Menge von Sünden zudeckt. In Sprüche 10, Vers 12 steht, Hass erregt Zänkereien, aber die Liebe deckt alle Vergehen zu. Hass erregt Zänkereien. Aber die Liebe, und hier deckt alle Vergehen sogar zu, in Sprüchen. Petrus grenzt es ein und sagt, viele Sünden. Hier, Hass und Liebe werden in Gegensatz gesetzt. So was macht Hass unter uns untereinander aus? Das macht Zänkereien, Streitereien. So, das ist Hass. Was die Gemeinschaft zerstört, was die Gemeinschaft kaputt macht. Und im Gegensatz zu Liebe, das ist Hass. Ist nichts Neues, keine große Erkenntnis, aber Zänkereien, Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, Uneinigkeiten, all diese Dinge, die zerstören eine Gemeinschaft. Vorwürfe, Dinge, die die Gemeinschaft zerstören. Die Bibel setzt diesem entgegen die Liebe aus. Aber was ist das für eine Liebe? Bedeutet das, dass diese Liebe einfach sagt, ja, egal, wir müssen uns lieben, ist nicht so schlimm. Da gibt es Sünden, da gibt es Vergehen, da gibt es Ungerechtigkeit. Und wir sagen, aber wir müssen uns doch lieben. Dann drücken wir nicht nur ein, sogar zwei Augen zu. Damit es funktioniert, sagen wir, ja, das ist nicht so schlimm. Vielleicht irgendwann mal eine Sünde ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja alles nicht so schlimm, das kann man nicht so eng sehen. Ist das die Art der Liebe, von der die Schrift redet, die dann Gemeinschaft wieder stärkt oder Gemeinschaft fördert und nicht kaputt geht, wenn wir einfach über diese Dinge drüber weggehen und sagen, Nein, lasst uns darüber nicht reden, lasst uns das nicht erwähnen, weil das macht ja uns kaputt, die Gemeinschaft kaputt, sondern wir müssen uns einfach lieben und einfach einander annehmen, so wie wir halt sind. Liebe Geschwister, diese Liebe hält auch nicht lange aus. Und diese Liebe wird die Gemeinschaft ebenfalls nicht lange tragen können. Und wir werden uns einander auch nicht lange dann ertragen können in dieser Art von Liebe. Manche meinen, dass das diese Art von Liebe ist. Gerade wenn es Schwierigkeiten gibt, auch in der Gemeinschaft untereinander, wenn es persönliche, theologische, praktische Schwierigkeiten gibt, dann ist oft der Ratschlag, ja, wir sollen einfach in Liebe uns annehmen und einfach mit der Liebe alles zudecken und in Liebe und dann wird das schon funktionieren. Das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Wenn ihr mit mir in Kapitel 17 geht im Sprüche, wo sind wir gerade, Viktor? 16, also das kommt jetzt am Sonntag. Kapitel 17 und Vers 9 lest, also im gleichen Buch wird das nochmal präzisiert, wird noch klarer gemacht, was damit gemeint ist. Da heißt es, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe, wer aber eine Sache immer wieder aufführt, entzweit Vertraute. Also ein Verbrechen, ein Vergehen zudeckt, also wieder das Bild ist, etwas muss zugedeckt werden, strebt nach Liebe. Also dieses Zudecken, das ist ein Liebesakt. Also die Liebe besteht darin, dass man ein Vergehen, dass man bereit ist, dieses Vergehen zuzudecken. Und die Frage ist, wie kann man es zudecken? Wie geht das? Können wir einfach jedes Vergehen einfach zudecken und sagen, Schwamm drüber, es ist gut. Aber erstmal sagt die Sprüche, das ist ein Liebesdienst, das ist ein Liebesakt, wenn man ein Vergehen bereit ist zuzudecken. Aber immer etwas wieder hochholen, immer wieder hochholen und immer wieder betonen, das macht es kaputt. Jetzt wird aber ein paar Verse weiter es nochmal definiert. Schaut mal Vers 15. Wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Groll für den Herrn sind alle beide. Das ist jetzt wichtig. In diesem Zusammenhang, das bedeutet nicht, dass wir die Sünde anders bezeichnen, dass wir den Schuldigen, der schuldig wird, dass wir sagen, ah ja, ist nicht so schlimm, wir, das passt schon. Die Schrift sagt, wer einen Schuldigen gerecht spricht und einen Gerechten für schuldig, ein Groll für den Herrn, also das ist nicht, was Gott will. Also was ich euch versuche deutlich zu machen, es bedeutet nicht, die Sünde zu tolerieren. Es bedeutet nicht, Vergehen zu tolerieren. Es bedeutet nicht, einfach alles zu akzeptieren und sozusagen in Liebe einfach alles mal zu... Also das ist nicht, was die Schrift sagt. Das ist nicht, wie die Schrift zudecken meint. Nach der letzten Bibelstunde war ich froh, so Feedback zu hören und welche Stellen, welche Thematiken bei den Leuten diese Dinge hervorgerufen haben. Und ein Bild steht dahinter. Der Maßstab Gottes ändert sich nicht. Er ändert sich nicht, er besteht. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit, Sünde ist Sünde, Vergehen ist Vergehen, Schuld ist Schuld. Man kann das nicht verdrehen. Und das ist Groll bei Gott, das hatten sie getan gegenüber Jesus Christus. Die haben einen Gerechten für ungerecht erklärt und einen Ungerechten für gerecht erklärt. Kennt ihr den? Barabbas? Gott, das ist ein Groll, das machen Menschen. Das geht bei Gott nicht. Gottes Maßstab ist da, aber zudecken muss man es. Und es gibt nur eine Möglichkeit, Gott hat nur eine Möglichkeit, diese Schuld zuzudecken. Und das Bild haben wir in der Bundeslade. In der Bundeslade liegt der absolute gerechte Maßstab Gottes, das Sünde offenbart. Und es schreit förmlich nach dieser Gerechtigkeit. Wenn es aber so ist, kann kein Mensch vor Gott kommen, weil dazwischen steht diese Gerechtigkeit, das ist dieser Maßstab, da gibt es keine Gemeinschaft. Und deswegen kann es nicht funktionieren. Und Gott muss dann jeden Menschen, der ihm naht, muss er töten. Weil diese Gerechtigkeit, diese Schuld steht da. Und Gott macht etwas Wunderbares, er macht einen Deckel drauf. Und er deckt das zu. Er nimmt es nicht weg. Er verändert das nicht, er schreibt nicht neue 10 Gebote mit abgeschwächter Version, die wir halten können. Diese Gerechtigkeit, dieser Maßstab bleibt. Aber er macht einen Deckel drauf und die Bibel nennt ihn Sühnedeckel oder Gnadenthron. Und auf diesen Sühnedeckel kommt Blut, und zwar eines fehlerlosen Lammes einmal im Jahr. Und auf diese Art und Weise wird der Anspruch und die Schuld und das Vergehen und die Sünde wird zugedeckt. Und darum kann ein Mensch Gott nahen, ohne Angst zu haben, er muss sterben. Das ist ein Liebesakt. Und das, diese Vorschattung, die wir im Alten Testament haben, erfüllt sich in Jesus Christus, als er die Maßstäbe Gottes, die absolut heilig und gerecht sind, als die zwischen Gott und uns stehen, dass er diese Schuld zugedeckt hat. Durch sein Blut bedeckt er diesen Anspruch. Dieses Bild ist nicht neu für uns, bin ich immer absolut. Aber das steckt dahinter. Das heißt, man toleriert nicht, man ignoriert nicht, man verharmlost nicht Sünde. Es gibt nur eine Möglichkeit, nur einen Weg. Und zwar dieser Weg ist in Christus Jesus. Sünde zudecken bedeutet nicht, sie zu verschweigen. Sünde zudecken bedeutet sie zu ignorieren oder sie gar als nicht mehr Sünde zu bezeichnen. Das wäre fatal. Das meint die Schrift definitiv nicht. Wie gesagt, ich war an diesem Wochenende im Osten, im Ostteil Deutschlands, war im Harzgebirge. Ehrlich, tief okkultes Land. In der Pension, in der ich übernachtete, hing ein Aushang Gottesdienste der evangelischen Kirche. Rechts und links hing ein Aushang den Harz mit Teufel und mit Hexe und Teufel erkunden. So, das hing daneben. Das kannst du dir aussuchen. Was willst du jetzt machen? Den Harz mit Teufel und Hexe erkunden und ein Bild, wie die dann gekleidet sind und was man da bekommt für den Preis und all das. Und nebenan kannst du aber auch einen Gottesdienst besuchen. Und der liebe Bruder, der mich da eingeladen hat, dort zu predigen, der sagte, das ist tief okkultes Land hier. Und man spürt das. Man spürt das. In den Begegnungen, in den ganzen Umfällen. Sie haben sich gewünscht, dass ich auch dort Markus-Evangelium mache. Und ich habe dort die Bibelarbeiten, habe überlegt, was mache ich aus den knapp 90 Predigten. Viel Zeit hatte ich da nicht. Und ich habe beschlossen, eine Sache zu machen, Ihnen anhand vom Markus-Evangelium aufzuzeigen, was rettender Glaube bedeutet. Und um diesen rettenden Glauben zu entfalten, was bedeutet, an Jesus zu glauben? Und was muss man vorher glauben, damit man die Liebe Gottes in Christus Jesus erkennt? Und man muss vorher begreifen, glauben, dass man ein Sünder ist. Und dass es ein Akt, ein Liebesakt Gottes war, in diese Welt zu kommen und die Menschheit erstmal von ihrer Sünde zu überführen, wie er es bei dem reichen Jüngling tat. Das war ein Liebesakt, weil das wird dann nicht als Liebesakt empfunden. Und ich entfalte, rede darüber. Und dann sagt so ein lieber Bruder, sagt er, darf ich etwas anmerken? Sag ich, ja. Ja, es ist ja alles richtig und gut, was Sie sagen. Und ich weiß schon, was kommt. Aber, okay, was jetzt? Aber wir dürfen nicht so ein Feindbild aufbauen. Die schriftgelehrten Pharisäer kommen hier ganz schön schlecht weg. So, nicht alle schriftgelehrten Pharisäer waren so. Wir dürfen nicht pauschalisieren. Es gibt auch Gute und so weiter. Und hat sich so stark für die schriftgelehrten Pharisäer, weil das ist ja so pauschalisierend und so lieblos, wenn ich einfach sage, die schriftgelehrten Pharisäer stehen repräsentativ für diejenigen, die einen falschen Glauben hatten, einen religiösen Glauben hatten. Oh, wie kann ich da nur so pauschalisieren? Das ist ja lieblos. Und dann musste ich echt einen Exkurs machen, was lieblos bedeutet. Und lieblos wäre, das alles zu verschweigen. Lieblos wäre, darüber nicht zu reden. Lieblos wäre, die Sünde nicht bei Namen zu nennen. Das wäre lieblos. In dem Bild dessen, dass wenn jemand krank ist. Meine Schwägerin hat einen Tumor gehabt. Eine Größe eines Tennisballs hier lag auf den Lymphen oder so. Und der wuchs ja. Er war nicht auf einmal da. Und wisst ihr, was ich mir immer wieder gedacht habe? Wie oft saßen wir beisammen? Wie oft saßen wir und haben zusammen Feiern gehalten? Wie oft haben wir gegessen, getrunken, gespielt, gelacht? Und das Ding war da. Noch nicht so groß, aber war da. Und es wuchs. Und bei jedem Besuch wuchs, war es immer größer. Niemand hat es gesehen. Was wäre, wenn ich es gesehen hätte und es gewusst hätte und würde sagen, aber wenn ich das ihr nicht sage, oder wenn ich es ihr sage, oh, die wird bestimmt enttäuscht, vielleicht wird sie erschüttert, vielleicht bekommt sie Angst, vielleicht muss sie weinen, Vielleicht wird sie mich hassen, vielleicht wird sie sagen, was denkst du und weiß was ich. Stell dir vor, ich wüsste es und würde es ihr nicht sagen. Wie viel Leid hätte ich sie ersparen können, wenn ich es gewusst hätte und gesagt, du, in Anfangsstadium, dieser Hodgkin oder wie der auch immer heißt, ja. So, lass dich untersuchen. Das wäre ein Liebesdienst an ihr. Da brauchst du auch nicht viel Gefühle und sonst, das wäre ein Liebesdienst. Lieblos ist es nicht zu sagen. Lieblos ist es nicht zu sagen. Und das, da musste ich lange mit denen darüber reden, dass mir jetzt nicht darum geht, ein Feindbild aufzubauen, sondern zu sagen, wenn wir die Sünde nicht bei Namen nennen und aufzeigen, was es bedeutet, an Jesus zu glauben und zuerst mal, dass wir Sünder sind, das ist der Liebesdienst. Gerade in einem Land, wir sitzen in diesem, wie heißt das, Erzgebirge, drumherum alles verteufelt, okkult, voller Hexen und Teufel. Und da sagt mir dieser Bruder, Willi, für Sie ist das gehört dazu, das ist selbstverständlich. Man macht sich da nichts mehr draus. Das gehört auch in der Kirche überall, das gehört dazu. Und dann sage ich, das ist lieblos, Ihnen nicht zu sagen, wie gefährlich das ist. Es ist lieblos. Die Liebe ist nicht darin, die Sünde zu verschweigen, das will ich damit sagen. Und eine Harmonie, keine Vorwürfe, keine Anklagen, das ist es nicht. Im Gegenteil, wenn wir das nicht tun, wenn wir merken, da ist Schuld und Sünde und wir nichts sagen, dann handeln wir lieblos. Wisst ihr warum? Dann kommt Gericht. Und dann überlassen wir Menschen dem Gericht und retten nicht aus dem Gericht. Das ist lieblos. Wenn wir einfach Sünde tolerieren, nichts tun, nichts sagen, nichts machen, sie einfach selbst überlassen. Das ist halt ihr privates, ihr persönliches Anliegen. Geht mich nichts an. Er will so glauben, so leben, soll er tun. Ich lebe meinen Glauben. Nein, wir sind ein Leib, eine Gemeinschaft. Und das zerstört. Denn Gott wird heiligen und reinigen und in das Gericht des Läuterens schicken. Das hat Konsequenzen. Wenn ihr mit mir in Jakobusbrief geht, zum Ende vom Jakobusbrief, Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5. Der Jakobusbrief ist mit einer der scharfen Briefe im Neuen Testament, neben Galaterbrief zum Beispiel, wo es wirklich Tacheles darum geht, wo der Unglaube offenbart wird, wo die Sünde klar benannt wird, wo er sogar sagt, ihr Ehebrecherinnen. Also er nimmt sich, also wenn man so den Jakobusbrief durchliest und die ganzen Ermahnungen, da können wir meinen, Jakobus ist wirklich da auf 100. Aber die ganze Motivation und das, warum er sagt, wie er sagt, schaut mal Vers 19, Kapitel 5. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Die gleiche Formulierung. Das ist der Liebesdienst. Wie deckt man eine Menge von Sünden zu? Indem man einen von diesem Weg rettet. Man holt ihn da raus. Und der ganze Jakobusbrief hat dieses Ziel. Das ist der Liebesdienst. Das ist die Art und Weise, wie man die Sünde zudeckt. Man muss sie erst einmal wahrnehmen. Man nimmt sie und dann muss man als Zweiten dann auch etwas tun. Aber das ist es, Sünde nicht tolerieren. Ich hoffe, dass wir das richtig verstehen. Dass wir das nicht falsch verstehen und sagen, okay, dann muss ich einfach das ertragen und fertig. Die Sünde einfach ertragen. Das meint die Schrift definitiv nicht. Als Jesus unsere Schuld zudeckte, hat er dann gesagt, ist nicht so schlimm, Willi. Der hat gesagt, es ist so schlimm, da muss ich sterbe dafür. Versteht ihr? Das ist eine andere Haltung. Es ist so schlimm, dass Jesus es das Leben von Jesus gekostet hat. Aber weil er mich liebte, war er bereit, für diese Schuld zu sterben. Das ist Liebe. Von dieser Liebe ist hier die Rede. Von dieser Liebe. Es ist ein Zudecken, indem man die Sünde wahrnimmt und dann unter das Blut Jesu Christi bringt. Ich bin mir sicher, dass es nur einen Weg gibt, die Sünde zuzudecken. Nur einen Weg. Und das ist in Christus Jesus. Anders funktioniert es nicht. Ich kann die Schuld und die Sünden anderer nicht zudecken. Das geht nicht. Das kriege ich nicht hin. Wisst ihr, die kommt immer wieder hoch. Wie kann ich das haben? Für mich war schon früh diese Entscheidung klar und dieser Weg, obwohl er schwer ist, klar war schon sehr, sehr früh. Ich kann jemanden, der sündigt und sogar gegen mich sündigt, nur an einem Ort begegnen. Und der ist am Kreuz. Anders geht's nicht. Versteht ihr, wenn ich nicht, ich kann ihn nur annehmen und seine Sünde ertragen und zudecken, nur dann, wenn ich weiß, dass diese Sünde zugedeckt ist, und zwar durch das Blut Jesu Christi. Nur dann geht's. In mir schreit's nach Gerechtigkeit gegenüber dieser Sünde. Und solange diese Gerechtigkeit nicht gerecht geworden ist und diese Sünde nicht zugedeckt, wird's immer schreien. Und wenn mir klar ist, dass für meinen Bruder, und hier geht es um Bruder und es geht um meine Schwester, wenn ich weiß, dass aber das Blut Jesu Christi, diese Schuld von ihr zugedeckt ist, warum hole ich sie hoch? Warum decke ich es immer wieder auf? Das ist, was Sprüche sagt. Wer das macht, wer das permanent wieder aufdeckt, der zerstört die Gemeinschaft. Wer es unter dem Blut Jesu Christi lässt, der fördert die Gemeinschaft. Liebe Geschwister, wir müssen Menschen durch die Augen Gottes sehen in Christus Jesus. Die Kinder Gottes müssen wir darin sehen. Darum sagt Johannes, wer sagt, ich liebe Gott, aber liebt nicht die, die Gott liebt, der ist nicht in Gott. Jesus ist für meinen Bruder gestorben. Das hat er getan. Er ist auch für mich gestorben. Für seine Sünde, für meine Sünden. Für meine Sünde nehme ich es an, für seine Sünden nehme ich es nicht an. Ich sage, Gott, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist, für all meine Sünden. Aber halte die Sünden von ihm an denen fest und sag, aber guck mal da. Und Jesus sagt, Willi, auch für die Sünden deines Bruders bin ich schon gestorben. Nee, das ist noch nicht geklärt. Doch ist geklärt, ja wandern, ja am Kreuz von Golgatha, für alles gestorben. Das gilt nicht. Versteht ihr, was ich meine? Für unsere Schuld sind wir bereit, die Sünden, das Zudecken anzunehmen. Aber dass die Sünden für das anderen auch zugedeckt sind, dazu sind wir nicht bereit. Und müssen es permanent hochholen, und ihm vorhalten. Das zerstört die Gemeinschaft. Ich rede bewusst hier, und der Petrus redet von einer Gemeinschaft, von einer erbauenden Gemeinschaft, einer Gemeinschaft unter den Kindern Gottes. Und er sagt, daran erkennt man, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr einander nämlich in Christus liebt, das bedeutet, einander das Erlösungswerk Jesu Christi zuschreibt, zusprecht und anerkennt. Wenn jemand mich verletzt, gegen mich sündigt, dann kann ich nur zur Ruhe kommen, wenn ich weiß, für diese Sünde ist Jesus gestorben und ich das annehme, dann kann ich auch vergeben. Versteht ihr? Sogar wenn er mich nicht mal um Vergebung gebeten hat. Darum sagt Gott, konnte ich euch lieben und annehmen, als ihr noch Sünder wart, darin habe ich doch meine Liebe erwiesen. Ich habe euch angenommen in Christus Jesus, weil dafür in Jesus Christus das Erlösungswerk vollbracht ist. Darum kann er es annehmen, kann uns begegnen in Christus Jesus. Da haben wir noch nicht gesagt, es tut mir leid. Da haben wir noch nicht mal das bekannt, da waren wir noch Sünder. Das ist schon Wahnsinn, oder? Das ist die Art der Liebe, die Sünde zudeckt. Die deckt nicht selbst zu, indem sie das ignoriert, indem sie es schönredet oder akzeptiert, indem sie das Erlösungswerk Jesu Christi in Anspruch nimmt und das Erlösungswerk Jesu Christi drüber legt. Sie nimmt Schuld wahr, die nimmt Sünde wahr. Und sie spricht sogar das auch an. Sie leugnet es nicht. Aber sie sagt, weißt du was, dafür ist Jesus gestorben, für deine Schuld und für meine Schuld. Dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. Ich war auf einer Freizeit und mit der Zeit, ihr wisst ja, kriege ich es nicht so gescheit hin. Immer zu lange, überziehe ich. Und ich weiß noch, ich so im Eifer gewesen, das Evangelium zu verkündigen, und ein Bruder zeigt mir 5 Minuten noch, so rechts, so ein Zeichen. Und ich sage, nehme es wahr und denke, okay, bin im Eifer. Und die 5 Minuten waren natürlich so weg. Und dann zeigt er mir wieder. Und dann zeigt er mir, sagt das mir. Ich muss kurz dazu sagen, dass ich vorher gesagt habe, okay, ich komme zum Schluss. Gebt mir noch ein paar Minuten. Habe ich wirklich gesagt. Bei mir, ihr wisst, die paar Minuten und der Schluss ist so lange wie der Mittelteil. Und auf jeden Fall, und dann mitten im Höhepunkt platzt er rein und sagt, Leo Bruder, die Zeit ist rum. Mann, könnt ihr euch vorstellen, wie stinkesauer ich war? Da habe ich gesagt, okay. Okay, wollt nicht, braucht nicht. Bin beleidigt aufs Zimmer gegangen. Klopft an der Tür. Steht dieser Bruder an der Tür da und sagt, wir müssen reden. Es gibt gerade bestimmt einen einfacheren Gesprächspartner als dich. Dann sagt er, wisst ihr was, wir haben beide gesündigt. Du hast gelogen. Und ich habe dich daran gehindert, das schönste Evangelium zu verkündigen, sagte er zu mir. Wir haben beide gesündigt vom Herrn. Und dann sagte er, lass uns beten. Gut, dass das Erlösungswerk Jesu Christi für uns beide gilt. Ich stand da. Ich habe noch nie sowas erlebt. Noch nie. Ich konnte dem nicht mehr böse sein. Und dann dachte ich, stimmt, ich habe gelogen. So eine Halbwahrheit halt gesagt. Der Punkt ist, wir haben wirklich miteinander gebetet, das Blut Jesu Christi über meine Lüge und über seine Ungeduld drüber gelegt. Und wir konnten die Freizeit gemeinsam weiterhin gestalten. Und das kamen noch einige Bibelarbeiten. Aber ich glaube mir, ich habe nie wieder gesagt, ich komme zum Schluss. Und der hat wahrscheinlich immer gebetet. Der Punkt ist, dass dieses Wissen um die Schuld, das Bekennen der Schuld voreinander, das Zugestehen voneinander und dann die Anspruchnahme von dem Erlösungswerk Jesu Christi, das Blut lag drüber und Friede kam. Es stand nichts mehr zwischen uns. Nicht, ich dachte, ja, so, und er dachte, und ich habe doch recht, und er hat gesagt, ich habe doch recht, er hat doch das gesagt, und ich sage, aber es geht um das Evangelium. Und versteht ihr, was ich meine? Beide sahen sich im Recht. Und vor Jesus Christus haben beide kein Recht. Beide müssen bekennen, wir sind Sünder. Und wisst ihr was? Er war ein paar Jahre älter wie ich und dachte ich, das ist Weisheit. Das ist Weisheit. Und das habe ich mir zu Herzen genommen, in dieser Art und Weise. Ich denke, in dieser Art und Weise haben wir ein gutes Beispiel, was es bedeutet. Was es bedeutet, die Sünde zuzudecken, dass diese Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus und diese Liebe zueinander, dass sie bereit ist, eben die Sünde zuzudecken. Ich hab mir wirklich Gedanken gemacht, inwieweit und wie viel mache ich das. Und ich überlege gerade, ob ich das in 10 Minuten noch anfangen soll, ob ich noch etwas anderes mache und dann nächstes Mal nochmal drauf gehe. Petrus sagt ja, wir sollen... dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt und eben nicht alle. Das bedeutet, wir können nicht einfach das immer und überall und für alle in Anspruch nehmen. Wir können nicht einfach jedem und in jedem in Liebe, in dieser Weise Ungerechtigkeit, Sünde begegnen und einfach das Blut Jesu Christi drüber stellen. Mit jedem können wir nicht. Es ist nicht, er hat nicht die Sünden aller zugedeckt und hat nicht alle Sünden zugedeckt, sondern eine Menge. Und wisst ihr, warum nicht? Wann kann ich das annehmen? Oder wann kann ich das zusprechen? Doch wenn mein Bruder auch in Christus ist. Wir reden von dieser Art. Wir reden von dieser Art der Gemeinschaft. Hier geht es um eine Gemeinschaft bewahren. Und das ist eine Gemeinschaft der Gläubigen. Dann muss der andere Bruder auch ein Gläubiger sein. Er muss, versteht ihr, ich kann nicht sagen, ich kann die begegnen in Jesus Christus, weil Jesus für dich gestorben. Aber dieses, Erlösungswerk gilt ihm noch gar nicht, ob noch nicht oder gar nicht, mal dahingestellt, dann kann das nicht, dann kann dieses Zudecken nicht funktionieren. Und wir versuchen, aber also es gibt kein Friede, es gibt keine Begegnung, keine Gemeinschaft. Ihr versteht, was ich meine? Hier geht es um die Gemeinschaft untereinander. Beide müssen unter dem Blut Christi sein, damit für die beiden diese Sünde zugedeckt ist. Wenn das nicht da ist, der eine ist drunter, der andere nicht, dann gibt es keine Einheit, dann gibt es keinen Frieden, dann gibt es keine Gemeinschaft. Unmöglich. Und ich glaube, dass auch mit ein Hauptgrund dafür ist, warum Gemeinden sich entzweien. Warum, obwohl man sagt, wir sind doch gläubig und Christen sind, in den Gemeinden Risse durchgehen, warum Lieblosigkeit herrscht und warum man, obwohl man will, die Einheit nicht hergestellt wird, auch im Bedecken der Schuld. Wisst ihr warum? Weil nicht alle in der Gemeinde wirklich Kinder Gottes sind und weil nicht alle unter dem Blut stehen und weil nicht für alle das wirksam ist. Warum ist das so wichtig? Doch, das mache ich jetzt. Es gibt nämlich eine Sünde, die nicht vergeben wird. Und wenn die Bibel diese Sünde nicht vergibt, dann kann ich nicht die Schuld drüber legen. Da kann ich nicht die Decke drüber legen. Ich kann es nicht zudecken. Wenn die Bibel sagt, diese Sünde wird nicht vergeben, dann kann ich nicht sagen, okay, vergessen wir es, vergeben, durch das Blut Jesu Christi. Aber das Blut Jesu Christi wirkt da nicht. Dann kann ich es nicht machen. Und das ist der falsche Friede. 1. Johannesbrief. Geht mit mir in den 1. Johannesbrief. Am Ende. Kapitel 5, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist oder eben Sünde zum Tod. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern dass der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dies ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wahnsinnsverse. Aber Johannes sagt zuerst, wenn du einen Bruder sündigen siehst, geh hin und hilf ihm. Das ist eine Liebestat. Das wäre eine Liebestat, für ihn zu beten. Dass Gott ihn da rausholt, dass er nicht darin bleibt. Hilf ihm dabei. Aber er sagt, es gibt eine Sünde, dafür sage ich nicht bitten. Diese Sünde führt zum Tod. Die wird nicht vergeben, das braucht ihr dafür nicht bitten. Wir wissen mittlerweile, was diese Sünde ist. Geht mal ins Markus-Evangelium. Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3, ab Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und Lästerung, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das ist diese Sünde, die nicht vergeben wird. Es gibt eine Sünde, die nicht vergeben wird. So, die Sünde, das Blut Jesu Christi deckt nicht alle Sünden zu. Es gab mindestens in dieser Situation und danach noch viel, die bewusst, wissentlich die wussten, wer Jesus Christus ist. Sie wussten, dass der Geist Gottes auf ihm ruht. Das wussten sie. Das heißt, das ist der Gesalbte des Christus. Weil auf dem der Geist Gottes ruht, das ist der Gesalbte. Das wussten sie. Ob sie richtiges Verständnis von dem Gesalbten haben, das ist eine andere Sache. Das hatten nicht mal die Familienangehörigen ein richtiges Verständnis. Aber sie wussten, das ist der Geist Gottes, der auf ihm ist. Und sie wussten, woher? Er tut Dinge, von denen Gott gesagt hat, dass wer den Geist hat, diese Dinge tun wird. Das wussten sie. Wir wissen, dass du von Gott bist, dann kann diese Dinge tun, die du tust, sagt Nikodemus zu Jesus. Sie wussten das, die schriftgelehrten Pharisäer. Und obwohl sie es wussten sie, wenn wir es zugeben, wird das ganze Volk hinterherlaufen. Also sagen wir wissentlich, dass er es hat, den Geist Gottes, sagen sie, das ist nicht der Geist Gottes, das ist der Beelzebul, das ist nämlich ein Dämon, das ist der Teufel. Sie verleugnen, sie lehnen ab, aufgrund persönlichen Gewinns, aufgrund einer habsüchtigen Haltung, aufgrund von Eifersucht und Neid und all diesen Dingen, lehnen sie wissentlich Christus ab, den Gesalbten. Dass eine Sünde nicht vergeben wird. Schaut mal, deswegen sagt Johannes, es gibt jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Aber dafür beten wir. Hier geht es darum, dass Menschen Ungerechtigkeiten tun. Und das tun wir ständig. Aber für diese Sünden liegt das Blut Jesu drauf. Für Lügen, Stehlen, sogar einander hassen, verleumden, böse miteinander sein, hintergehen, Ehebrechen. Für all diese Schuld, es gibt keine Sünde, keine Schuld, für die das Werk Jesu Christi nicht vollkommen ausreichend ist. Dafür ist es gekommen. Aber für eine Schuld nicht, ihn verleugnen. Diese Schuld wird nicht zugedeckt. Jesus verleugnen, diese Schuld wird nicht zugedeckt. Und dann sagt Johannes, auch für die braucht ihr nicht bitten, dass sie zugedeckt wird. Denn wenn sie Jesus verleugnen, und deswegen sage ich, wo gibt es dann Zudecken? Durch wen gibt es die Zudeckung? Wenn man Jesus verleugnet, wo gibt es dann das Einssein? Auf welcher Grundlage kann man dann miteinander, versteht ihr, was ich meine? Es funktioniert nicht. Deswegen gilt es nur unter den Kindern Gottes. Aber wenn jemand Christus verleugnet und sagt, wollen damit nichts zu tun haben, zu viel Christus, was weiß ich, auf welcher Grundlage geht das? Auf welcher Grundlage kann man sich aneinander annehmen? Auf welcher Grundlage kann man einander vergeben? Auf welcher? Wenn diese Grundlage verworfen wird, dann gibt es keine Gemeinschaft. Und darum geht es auseinander. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass der Herr es auseinanderlassen gehen lässt. Warum? Damit es offenbart wird. Damit es offenbart wird, wer wirklich in Christus ist. Wer sich allein auf das Blut Jesu Christi beruft. Und sich allein auf dieses Blut und allein auf dieses Blut stellt. Wir könnten jetzt, aber ich werde es euch nur sagen und euch das als Hausaufgabe geben, wir könnten jetzt durch alle Abendmahlszenen gehen, die uns in Evangelien überliefert werden. Wir können durch das Johannesevangelium durcharbeiten. Und ich werde es nicht tun, weil wir dann wieder zu schnell wieder weg von Petrus wären. Auch wenn neulich mir ein lieber Bruder aus irgendwo Deutschlands geschrieben hat und sich für die langen Exkurse bedankt hat. Dachte ich, auch gut. Sagt er, bitte nicht aufhören. Ich will dich an diesem doch nicht so arg abschweifen, aber wisst ihr, was die Schrift sagt? Was Jesus sagt? Dass sein Blut vergossen ist für? Immer wenn ich diese Frage stelle, in Gemeinden oder unterwegs, sage, was steht geschrieben? Das ist mein Blut, das ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen ist für? Und jetzt darf ich euch in alle 90% der Fälle höre ich im Chor sagen, für alle. Und hier steht es eben nicht. Und das ist jetzt nicht so für viele im Gegensatz, und dann habe ich einen Theologen gelesen, im Gegensatz zu einem Jesus. Also Jesus einer, der Rest ist halt viele. Er meint nur viele, weil er halt alleine gegenüber dieser Masse steht. Also sind das viele und er ist nur einer, alles klar. So kann man es auch lösen. Aber die Schrift sagt, Jesus sagt, ich vergieße mein Blut für wen? Wenn wir das Johannesevangelium durchlesen, was sagt er? Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Meine Schafe hören mich, sie kennen meine Stimme, sie folgen mir. Und ich gebe für alle Schafe dieser Welt mein Leben. Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Das sagt er, gell? Für die Seinen. Und dann erklärt er das. Und dann sagt er, Vater, dein waren sie, mir hast du sie gegeben. Für die Welt bitte ich nicht, aber die Deinen hast du aus der Welt rausgeholt. Wisst ihr, für wen Jesus gestorben ist? Für die Seinen. Sind die Seinen alle Menschen? Oh, das traut man sich gar nicht, gell? Ich weiß, was es auslöst. Ich weiß es. Aber wenn alle Seine wären und er für alle seine Schafe gestorben wäre, dann würden ja alle gerettet werden, richtig? Werden alle gerettet? Das wissen wir. Immerhin wissen wir das. Aber nicht alle gerettet werden. Aber er sagt, ich gebe mein Leben für meine Schafe und niemand verliere ich, denn mein Vater ist stärker als alle. Jesus gibt sein Leben für viele. Warum nicht für alle? Für die Seinen. Für die Seinen. Ich weiß, dass das bei den Menschen, was das bei den Menschen auslöst. Ich weiß das. Aber der Punkt ist, auch das Blut Jesu Christi deckt nicht die Schuld aller zu. Nur derjenigen, die sich unter dieses Blut stellen, die seine Stimme hören, die seiner Stimme folgen und die in diesem Stall dann sind, die Seinen sind, die ihm folgen. Woran erkennt man, ob jemand seins ist? Er folgt ihm. Meine Schafe hören meine Stimme, sie können das. Gott gibt ihm die Fähigkeit, mich zu hören und mich zu erkennen. Und deswegen hat Johannes auch geschrieben, ich hab euch das gerade gelesen, im Gegensatz, darf ich das nochmal, damit ihr diesen Unterschied kennt oder damit ihr diese Stelle versteht, von was Johannes da spricht, weil ich weiß, dass bei vielen Christen und Kinder Gottes Angst hochkommt, dass sie denken, oh nein, habe ich diese Sünde getan, die zum Tode führt. Lieber Freund, wenn du Jesus kennst, wenn du seine Stimme hören kannst, dann kannst du nicht diese Sünde begangen haben. Geht nicht. Denn das ist die Sünde, wenn du auf ihn nicht hörst, ihn nicht kennst. Ich lese euch das nochmal vor aus dem 1. Johannes Kapitel 5. Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Oh nein, dann gehöre ich ja nicht, bin ich nicht aus Gott geboren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Schwarz-Weiß des Johannes zu deuten. Aber ich will euch so kurz zusammen sagen, wir wissen, dass er nicht in der Sünde bleibt, Zeitform. B, von welcher Sünde ist hier die Rede? Nicht sündigen in dem Sinne, dass wir nie sündigen tun. Von welcher Sünde ist hier die Rede? Gleich wird diese Sünde hier uns definiert. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, der von Gott geboren ist, den bewahrt Gott und der Böse, wer ist der Böse? Der Teufel, der tastet ihn nicht an. Um was für eine Antastung geht es hier? Er kann ihn nicht zurückholen, er kann ihn nicht klauen, er kann ihn nicht widerstehen, er kann ihn nicht töten. Warum? Da gehört jetzt Gott. Hier geht es darum. Und dann sagt er, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in dem Sohn Jesus Christus. Was ist diese Sünde und was kennzeichnet einen, der glaubt, der erkennt, wer Jesus Christus ist? Er hat ihn nicht verleugnet, er hat ihn nicht verworfen. Er ist in Gott, er ist in der Wahrheit. Warum? Er kennt Jesus Christus, er liebt Jesus Christus, er folgt Jesus Christus. Bedeutet das, dass er nie sündigt? Nein. Aber es ist die Sünde in der Erkenntnis, Jesus zu wissen, wer er ist und ihn zu verleugnen. Für diese Sünde, sagt Johannes, brauchen wir nicht bitten, wer Jesus verleugnet. Das geht nicht. Aber für die Sünden, ja, viele Ungerechtigkeit. Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Warum sage ich das? Petrus, ich fasse zusammen. Petrus will, dass wir am Ende der Tage, darf ich so sagen, wir haben nur noch uns hier in dieser Welt. Versteht ihr? Es gibt nicht viele. Und lasst uns auch dann wenigstens uns lieben, wenn wir nur noch uns haben. Und wir müssen diese Gemeinschaft, die Jesus geschaffen hat, diese Einheit, die er geschaffen hat durch sein Blut, müssen wir bewahren. Wir müssen diese Gemeinschaft erbauen, wir müssen diese Gemeinschaft fördern, indem wir was tun? Indem wir die Sünden, die wir tun, unter das Blut Jesu Christi stellen, damit sie zugedeckt sind. Und zwar die Sünden einander. Darf ich euch das praktisch stellen? Welche Schuld, welche Sünde regt dich gerade konkret von einer Person in diesem Raum auf? Nicht laut sagen. Gerade noch geschafft. Welche Sünden regt dich in dieser Gemeinde auf? Dann geh in dich, schreib diesen Namen auf, schreib diese Sünde auf. Geh in dich und geh vor Gott und sag, Herr, ist es dein Kind? Jesus, bist du für ihn gestorben? Und wenn der Geist Gottes dir Zeugnis gibt, doch, da ist, ich kann nicht dagegen sagen, ja, auch wenn einiges da schief läuft. Nein, ich habe das Zeugnis und ich habe das Zeugnis in mir, das ist ein Kind Gottes. Ich habe so ein paar Kandidaten, wo ich wirklich sagen kann, die machen es mir schwer, aber ich kann nicht sagen, das sind keine Kinder Gottes, das sind es. Und jetzt gibt es nur eine Möglichkeit, wenn du zu diesem Verständnis gekommen bist, nein, der ist ein Kind Gottes, dann sagt Jesus, ich lege dein Blut über seine Sünden. Ich deck's zu. Dann kommst du zur Ruhe. Dann kommst du zum Frieden. Das ist die Art. Und da können eine Menge sein. Und immer wieder. Und eine ganze. Aber dann deckst du es zu. Du kommst zu Christus und sagst, Jesus, ich nehme dein Blut und leg's auf ihm. Denn das gilt ihm ja auch. Das ist doch auch deiner. Und wenn du ihm das nicht mehr vorwirfst, wieso soll ich es ihm vorwerfen? Und liebe Bruder, liebe Schwester, wenn du anfängst, wieder vorzuwerfen, erinnere dich daran, dass du gerade das tust, was Jesus nicht tut. Dass du gerade das machst, was Gott nicht macht. Dass Gott ihn liebt und du ihn hasst. Dass Gott ihm vergibt und du ihm nicht vergibst. Dass Gott ihm das Blut Jesu Christi drüber gestülpt hat und du permanent ihn da drunter rausholen willst. Werde dir das bewusst. Und ich bin mir sicher, weil du aber ein Kind Gottes bist, wirst du das lange nicht aushalten. Irgendwann mal wirst du auch diesen Kampf aufgeben und es ihm auch zusprechen. Und ich glaube, die Gemeinschaft würde gefördert und gestärkt werden, wenn wir uns gegenseitig das zusprechen. Darf ich so sagen? Wir müssen uns das angewöhnen, wenn jemand gegen uns sündigt, zu ihm hinzugehen und sagen, gut, dass Jesus dafür gestorben ist. Wie herrlich ist das denn? Sonst könnte ich mit dir nicht zusammen sein. Aber weißt du was? Weil Jesus für uns beide gestorben ist, liebe ich dich. Und kann dir weiterhin begegnen, kann mit dir weiter dienen, kann mit dir weiterreden, auch wenn all diese Schuld da ist. Wegen Jesus ist es möglich. Und wisst ihr, was wir dann machen würden? Das, was das Ziel von allem ist, dazu kommen, wir würden ihn verherrlichen. Wir würden die Macht Jesu, das Blut, groß machen. Wir wären ein großes Zeugnis vor Gott, vor den Menschen, voreinander, dass wir das wirklich ernst nehmen, dass das dieses Blut Jesu Christi uns wirklich was wert ist und dass es das wirklich eine Kraft hat. Und nicht nur theoretisch, sondern dass es wirklich wirksam ist, auch in unserem Alltag. Schließ so. Wisst ihr, was für mich, und damit sage ich schon, was wir nächstes Mal machen, was mich so begeistert und was mich in der Liebe so groß, wo mir die Liebe groß wird, zu wissen, dass ich immer noch geliebt werde. Zu wissen, obwohl all das, was ich getan habe in meinem Leben, zum Beispiel in meiner Familie, bei meinen Eltern, dann Geschwister in der Gemeinde, dann Kinder, Frau, dass obwohl, egal was ich getan habe, ich immer noch geliebt werde, das ist für mich ein Phänomen. Ich werde immer noch geliebt. Ist das nicht herrlich? Die Liebe ist so was Herrliches, denn die liebt einen, obwohl Schuld da ist. Sie liebt einen, obwohl Sünde da ist. Sie liebt trotzdem. Wo ich denke, nein, dann werden sie mich aufhören zu lieben. Und dann sagt meine Frau, nein, ich liebe dich immer noch. Oh, wie herrlich ist das denn? Und mein Sohn sagt, ich liebe dich, Papa, obwohl ich geschimpft habe oder so. Immer noch. Und ich denke, Mann, und obwohl sie mir gegenüber solche Dinge tun, die Liebe hört nicht auf. Das ist doch ein Phänomen, oder? Es ist etwas, was Gott in uns hineinlegt, was unfassbar herrlich ist. Nämlich, es ist eine anhaltende Liebe und darüber reden wir nächstes Mal. was diese anhaltende Liebe bedeutet und wie sich diese anhaltende Liebe sich zeigt. Das sind die nächsten Verse, die wir im Petrusbrief miteinander anschauen werden. Darf ich beten? Was für eine Liebe hast du zu uns, Jesus Christus? Eine Liebe, die es geschafft hat, Gemeinschaft zu schaffen, eine Einheit zu schaffen und diese Einheit auch zu bewahren, dass wir jederzeit Zugang haben und Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Ich preise dich dafür, für dieses unbegreiflich große und Werk, das du uns erwiesen hast in deiner Liebe, dass du meine und unsere Schuld, Jesus, zugedeckt hast. Mir fehlen die Worte, ich würde es jetzt gern anders sagen, aber das sind einfach die gleichen Worte, aber so herrlich und so wahr sind sie. Und ich liebe dich dafür, für dieses Werk. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Liebe doch in meinem Leben, in unserem Leben, doch viel mehr Auswirkungen hat und dass wir sie, so das, was wir von dir empfangen haben, auch gegenüber denen leben und zeigen, die dein sind, für die du gestorben bist, die du auch liebst und für die du auch das Erlösungswerk vollbracht hast. Jesus, lass uns doch das leben und das doch so lieben, wie du uns geliebt hast. Lass uns doch einander so lieben. Du sagst, wir sind schuldig. Das ist unser Preis, wir sind schuldig. Ich bitte dich, Herr, durch deinen Geist wirke diese Liebe in uns. Du hast sie in unser Herzen ausgegossen. Lass sie groß werden. Nimm das weg, was sie dämpft. Nimm das weg, was sie nicht nach außen lässt. Herr, dass wir in dieser Welt, die keine Liebe kennt mehr, doch ein Zeugnis sein dürfen, ein Zeugnis sein können. Magst du diese schwache Bibelstunde gebrauchen, um den Herzen das zu bewirken, Herr Jesus. Ich flehe dich an. Amen.